tatsächlich habe ich dann den Plan, dass ich der Gruppe ein Angebot aufbaue für pflegende Angehörige. Und eigentlich die aktuelle Entscheidung, das zu machen, ist, weil ich finde, für die Gruppe von genau von Eltern wie ich oder Menschen mit pflegenden Angehörigen sehr wenig Angebot gibt. Und es ist ein sehr spezifisches Thema um die seltenen Erkrankungen her. Man erlebt Situationen, die wirklich kritisch sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Ich bin Valerie und in dieser Folge spreche ich mit Martina. Sie ist seit langem als erfolgreiche Gastrounternehmerin tätig und scheut nie davor zurück, etwas Neues auszuprobieren. Neben ihrer Berufstätigkeit ist sie im Vorstand von SMA Österreich. Ich spreche mit ihr über ihre Erfahrungen als Mutter und ihren Werdegang als Expertin für spinale Muskelatrophie. Und welchen Weg sie als nächstes einschlägt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Guten Morgen, Martina. Wie geht's dir?
Guten Morgen.
Ja, etwas müde, aber ja auch aufgeregt, was wir heute machen. Ja, so geht's mir. Relativ gut.
Sehr gut.
Ja. Wir sind heute mal nicht im Studio oder online miteinander verbunden, sondern wir sprechen bei einem kleinen Spaziergang im Augarten miteinander hier in Graz und genießen die Natur und die Umgebung und unterhalten uns über dein Leben. Was passiert denn gerade so in deinem Leben?
Bei mir ist im Moment ein Umbruch, so wie es fühlt sich wie ein Neustart an für mich, weil ich nach 14 Jahren Unternehmerin in einem vegan vegetarischen Bereich in Graz und nach der privaten Trennung von meinem Ex-Geschäftspartner und Ex-Mann jetzt quasi neu anfange. Und es ist eine neue Möglichkeit, es ist was Neues zu machen, was Neues zu lernen. Schon sehr aufregend, auch ein bisschen beängstigend, aber trotzdem bin ich so hoffnungsvoll, dass es gut ausgeht, dass sich das gut entwickelt. Ja.
Cool. Und wie sieht bei dir jetzt aktuell so eine typische Woche aus in deinem Leben?
Meine typische Woche ist jetzt nach der Scheidung etwas anders als früher, weil wir uns die Kinder in einem Nestmodell betreuen, zusammen mit dem Kindesvater. Und das bedeutet, dass man so einen Wechsel hat, wo man die Kinder sieht und dann nicht sieht. Das ist ziemlich neue Situation. Da entsteht aber auch Raum für Neues, ein bisschen mehr Raum für mich. Und das probiere ich einmal, mich da einzustimmen darauf. Es ist gemischt mit so Traurigkeit, aber auch so Energie und Motivation. Was könnte ich jetzt mit der Zeit machen? Mhm. Aber auch, dass man nicht dran denkt, okay, das ist jetzt wirklich anders. Aber es scheint gut zu funktionieren. Also ja, wir haben uns gut eingelebt mit dem Modell, Nestmodell. Ja.
Nestmodell.
Nestmodell heißt das. Das bedeutet, dass die Kinder in der eigenen gewohnten Umgebung betreut werden und nicht umziehen. Mhm. Klassisch hat man diese getrennte Situation, getrennte Wohnungen und Kinder pendeln herum. Unterschiedliche Tagesmodelle. Wir haben das umgekehrt gemacht. Ist relativ selten, aber für uns sind sowieso die Kinder auf der ersten Stelle. Nur für die Anfangssituation beschrieben. Das ist unser oberstes Ziel, dass es den drei Kindern, die wir zusammen haben, sehr gut geht. Und da investieren wir halt sehr viel Zeit dafür. Das bedeutet, wir pendeln dann außerhalb der Betreuungszeit. Ja. Und wir haben das auch entsprechend kommuniziert an die Kinder. Die haben sich damit arrangiert. Sie wissen schon, wann wer wo ist, da ist oder nicht da ist. Und passen sich der Situation eigentlich recht gut an.
Mhm. Ja. Sind schon irgendwie Schulkinder oder was passiert bei denen gerade so?
Wir haben drei Kinder und sind zwei Schulkinder. Also der älteste Sohn wird 10, der ist dritte Klasse Volksschule, Hitzendorf am Land. Und die zweite ist die Tochter, 8-jährige auch, gleiche Volksschule. Und die jüngste ist 6 und die kommt am September in die Schule. Mhm. Also bald 3 Volksschulkinder. Sehr aufregend, sie freut sich schon.
Sehr cool. Bevor wir jetzt nochmal zu deinem aktuellen Werdegang und vielleicht auch dem, was in der Zukunft kommt, kommen, vielleicht nochmal ein Sprung in die Vergangenheit. Du bist, hast einen Master in Marketing. War das so deine Leidenschaft?
Ich komme ursprünglich aus der Slowakei und mein eigentlicher ursprünglicher Beruf ist Diätologin. Und das war eigentlich meine Brücke zu dem vegan-vegetarischen Projekt und Unternehmen, was wir in Graz aufgebaut haben. Das gibt es seit 14 Jahren in der Uni-Gegend und es gibt es immer noch, auch nach Trennung. Also ich bin sehr froh, dass das weitergeführt wird, unter anderem Geschäftsführung dann und mit meinem Ex-Mann. Und ich habe aber immer parallel neben meinem Studium gearbeitet. Und Marketing-Studium hat sich entwickelt als damals Zusatzausbildung, die ich machen wollte. Es ist nicht Schwerpunkt nur Marketing gewesen, also es war eine Mischung aus Management- und Marketing-Abteilung, was ich aktiv mit unterstützt habe in einem großen IT-Unternehmen damals in der Slowakei. Ich bin gebürtige Slowakin und ich habe tatsächlich die Reise auf mich genommen und bin vor 15 Jahren nach Österreich gekommen, also tatsächlich Ausländer, der sich hier integriert hat und der diverse Wege und Erfahrungen macht mit den Systemen. Mittlerweile kenne ich mich gut aus und ich habe auch bereits mit 10 Jahren begonnen, Deutsch zu lernen, was mir das Leben hier ziemlich erleichtert hat. Damit ich die Sprache des Landes spreche, ist für mich ziemlich sinnvoll und mich mit der Kultur beschäftige. Und ich finde Österreich ein sehr schönes Land zum Leben. Und es ist nicht weit in die Slowakei.
Ja.
Also nicht weit heißt 7 Stunden mit Auto, aber trotzdem, es ist immer noch mit trockenem Fuß, komme ich zu meinen Eltern und das ist schön, das mache ich auch recht oft.
Ja. Sehr schön. Und du sprichst mindestens 5 Sprachen.
Tatsächlich, ja. Die Slowakei ist ja, war früher ein Land zusammen mit der Tschechischen Republik. Mhm. Wir haben uns dann quasi auch scheiden lassen, leider. Ja, es war politische Entscheidung. Die Bevölkerung kann damit nichts machen. Ich glaube, meine Eltern damals waren nicht begeistert. Wir haben eigentlich profitiert von diesem Zusammenleben. Tatsächlich haben wir in der Slowakei auf der Uni mehr tschechische Bücher gehabt, Fachbücher, als slowakische oder dann wieder englische. Und so ist dieses Fremdsprachen, also ich bin überhaupt fremdsprachenaffin, das habe ich auf der Volksschule entdeckt. Und deswegen, also ich habe schon mit 10 Jahren damals, das war quasi noch vor 89, da durfte man keine Fremdsprache außer Russisch sprechen, also das oder lernen, das war nicht gern gesehen, aber wir haben es trotzdem gemacht und ich bin sehr froh, dass meine Eltern mich unterstützt haben. Also Slowakisch ist meine Muttersprache, Tschechisch verstehe ich und kann ich auch sprechen. Also wir verstehen uns untereinander, die Generation bis 79 sicherlich und später. Mittlerweile ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass man Tschechisch und Slowakisch versteht untereinander, aber es ist immer noch möglich. Slowaken glaube ich mehr als die Tschechen dann. Ungarisch, weil meine Uroma nur Ungarisch gesprochen hat, aber ich spreche das nicht fließend. Und, aber ich verstehe, also ich habe das Überlebensungarisch drauf. Ich werde nicht hungrig bleiben und ich kann nach dem Weg fragen. Ja. Wortschatz ist noch ein bisschen so ein Thema. Und die slawischen Sprachen sind ähnlich, also man versteht, ich verstehe vom Tonfall Polnisch. Russisch ist schwierig, aber ja. Und ich lerne Italienisch zur Ergänzung, weil mir das interessiert. Aber ganz simpel mit Duolingo, also nichts gewaltig Großes.
Sehr gut.
Ja, ja.
Genau, und zum Stichwort Lernen. Genau, du hast jetzt überlegt, du möchtest auch erneut was Neues lernen und machst eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin. Okay. Warum hast du dich dafür entschieden?
Ja, das beschäftigt mich schon lange. Früher haben wir gedacht, ich mache Psychologie dazu, weil mich der Mensch interessiert, aber es hat eigentlich den Grund, dass ich mein erstes Kind eine seltene Muskelerkrankung hat, das heißt spinale Muskelatrophie. Und wir wurden damals vor 10 Jahren ziemlich überrascht mit überhaupt mit dem Ablauf. Der ist auch 2 Monate früher auf die Welt gekommen und es hat auch sehr lange gedauert, bis wir die Diagnose bekommen haben. Und zwar genau fast ein Jahr. Und da habe ich Zustände gehabt tatsächlich und Situationen, wo ich mich selbst nicht ausgekannt habe, wo das jetzt kommt und wer kann mir helfen. Es gab keinen Onboarding von der Klinik her, keine psychologische Betreuung. Gott sei Dank hat man halt Netzwerk und Eltern, und meine Mutter war sehr offen und hat mir sehr viel zugehört. Natürlich auch der Kindersvater, wir waren beide in gleichen Situation, weil wir uns nicht ausgekannt haben, was jetzt passiert mit dem Kind. Mhm. Und eigentlich die aktuelle Entscheidung, das zu machen, die habe ich jetzt verschoben um ein Jahr später. Also ich wollte schon letztes Jahr beginnen. Yeah. Aber da haben wir halt ein bisschen andere private Herausforderung gehabt. Weil ich finde, für die Gruppe von Eltern wie ich oder Menschen mit pflegenden Angehörigen sehr wenig Angebot gibt. Mhm. Und es ist ein sehr spezifisches Thema um die seltenen Erkrankungen her. Man erlebt Situationen, die wirklich kritisch sind. Und ich würde mir gerne auch auf die Gruppe dann später spezialisieren, weil ich eben dieses Ganze rundherum kenne und auch offen darüber sprechen kann. Und sie dann mit mir. Also tatsächlich habe ich dann den Plan, dass ich eigentlich Psychotherapie noch dazu anhänge und der Gruppe ein Angebot aufbaue für pflegende Angehörige. Ja. Das dauert noch etwas. Ich bin ganz am Anfang. Aber schon die ersten Einheiten waren sehr spannend und wir waren direkt im Coaching, wo man eigene Themen aufarbeitet. Ja, genau. So war mein Weg dazu. Ja.
Was ist dann später so die Berufsbezeichnung?
Lebens- und Sozialberater oder psychosoziale Beratung kann man mittlerweile auch auf der Uni studieren. Ist kostenpflichtig, aber es gibt diverse Möglichkeiten. Ja. Aber es ist auch ein Universitätslehrgang, anerkannter. Also die Firma, wo ich das mache in Graz, tatsächlich die Geschäftsführerin hat den Lehrgang so entwickelt für die Universität in Graz. Auch noch. Ja. So ist eins zu eins dasselbe. Kann man auf der Uni oder halt privat studieren.
Ja. Genau, und jetzt bist du auch Obfrau vom Verein SMA Österreich und bist in der Patientenvertretung Österreich aktiv.
Könnte man so sagen. Also Obfrau bin ich tatsächlich schon länger.
Ja.
Eigentlich seit 4 Jahren. SMA-Verein Österreich ist damals entstanden, also es ist spezifisch auf diese Diagnose bezogen, tatsächlich auf die Erkrankung. Spinale Muskelatrophie gehört zu der Gruppe seltenen Erkrankungen. Es ist eine degenerative Erkrankung, das heißt, man kann damit nicht rechnen, dass sich das verbessert, eher verschlechtert. Und wir haben im Jahr 2016 unser erstes Kind bekommen, ich habe nie davon gehört. Aber mittlerweile bin ich natürlich Experte, was das Thema betrifft, was mein Kind betrifft. Wir haben eigentlich 2 Kinder mit der Erkrankung. Mhm. Die Tochter, die 8-Jährige, ist auch betroffen. Sie hat aber anderen Werdegang gehabt wie unser Sohn. Mhm. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Und SMA-Verein Österreich hat schon 2 andere gegründet. Und das war damals, weil man eine Kampagne gemacht hat, das hat auch tatsächlich so geheißen, Erstickungstod stoppen. Mhm. Weil wenn man die Erkrankung nicht behandelt, und damals hat man eigentlich in Österreich nichts gehabt, kollabiert quasi dieses Muskelsystem, das schwächt ab, deswegen Atrophie, nicht Dystrophie. Mhm. Atrophie bedeutet, dass die Muskeln dann total versagen. Also auch die Lunge ist ein Muskelorgan. Und deswegen war das zwar überspitzt, Erstickungstod, aber es ist wirklich so. Mhm. Es gibt auch Menschen, die natürlich mit der Erkrankung schon lange leben. Die sind auch, die Ältesten, die ich kenne, sind 65. Es gibt davon nicht viel. Mhm. Aber es ist möglich, wenn man entsprechende Maßnahmen setzt, therapeutische meine ich jetzt. Mhm. Weil eben vor diesen 65 Jahren gab es nichts und nichts. Man hat nicht mal dran gedacht. Und das ist so auch bei unserem Sohn gewesen, der Arzt hat nicht daran gedacht, tatsächlich, okay, es könnte das sein, vielleicht andere Erkrankungen, nicht nur die Frühgeburt. Mhm. Ich war dann ziemlich stützig und habe gefragt, gesucht, Privatphysiotherapien begonnen, und dort haben wir eigentlich eine sehr liebe Physiotherapeutin kennengelernt, die natürlich schon sehr viele Kinder mit der Erkrankung gesehen hat und hat nur den Verdacht ausgesprochen einmal. Aber auf der Klinik selbst in Graz hat das richtig lang gedauert, zu lang für das erste Kind. Mhm. Er ist jetzt an Rollstuhl gebunden, weil im Grunde bis 6 Monaten nach der Diagnose atrophieren diese Motoneuronen, das sind die Synapsen, die die Muskeln halten. Also das kann man sich so vorstellen, dass das wie ein Kartoffelsack dann ist, welches im Rollstuhl sitzt und nicht mitmachen kann. Also er hat tatsächlich Kraft von einer einem Mäuschen, der dich so streichelt, was auch natürlich sehr schön ist, aber er könnte sich nie irgendwo festhalten, damit er nicht runterfliegt oder abfangen. Das ist leider nicht möglich. Ja, und dann habe ich nach dieser Kampagne bin ich zu dem Verein gekommen, zuerst als Mitarbeiterin, Unterstützerin. Und es gab aber dann einen Obfrauwechsel und so bin ich Obfrau geworden für die Community. Wir haben dann mit der Pharmaindustrie noch erreicht, dass wir diese Erkrankung, spinale Muskelatrophie, ins Neugeborenen-Screening-Katalog kriegen. Das sind diese Fersenstiche, die Babys haben nach der Geburt. Und da sind eigentlich, ich glaube, 42 Stoffwechselerkrankungen plus SMA, also eine genetische Muskelerkrankung, seltene Erkrankung. Und das haben wir in Österreich als die ersten gehabt im deutschsprachigen Raum. Danach hat Deutschland das integriert, die Schweiz vor kurzem. Und so geht das weltweit eigentlich. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man diese Erkrankung im Neugeborenen-Screening integriert. Das ist ein ziemlich politisches Thema. Würde man nicht glauben, aber ja, es hat sehr viel Energie gekostet von der Medizin, Politik und Pharma, damit man beweisen kann, das ist wichtig, weil wenn auch selten ist, einmal selten, eins von 10.000, bedeutet aber, wenn man das nicht entdeckt und so wie mein Sohn dann betroffen ist, braucht man eine Hilfsmittelausstattung und Therapie, die sehr kostenspielig ist. Einfach urteuer und man könnte sich ja rein theoretisch ersparen.
Ja.
Würde das System nicht anders funktionieren. Und im Falle von unserem Sohn war das dann so, dass ja, zum Glück Ende des Jahres 2016, Anfang 2017 kam die Nachricht, dass wir bekommen die erste Therapie. Das ist eine Rückenmarkspritze ins Rückenmark. Das ist eigentlich ein Hämmer. Es ist eine Gentherapie, aber es ist eine Therapie, die unserem Sohn das Leben ermöglicht. Also tatsächlich würde ich behaupten, dass ihm das Leben gerettet hat, weil er hat kurz davor noch im Frühjahr eine sehr ernste Lungenerkrankung gehabt, Lungenentzündung gehabt und das war wirklich kritisch. Also das ist der Moment, wo man die Erkrankung so richtig erlebt und die kann von heute auf morgen so kommen. Es sind auch Kinder, die stabil sind und die von heute auf morgen nicht aufwachen, weil eben die Muskelerkrankung, das ist ein Prozess, wo man nicht richtig reinsieht. Es kann auch andere Sachen im Körper passieren, von welchen man nicht weiß. Und dann ja, kann es auch so leider ausgehen. Und der SMA-Verein Österreich ist engagiert für die Betroffenen, für die Patientinnen. Also wir sind tatsächlich, also ich bin die Stimme für die Patienten mit der seltenen Erkrankung, aber auch Ansprechpartnerin für neue Patientinnen, wenn sie Interesse haben, also immer nach der Diagnostik. Meistens in Steiermark oder in Graz bekommen sie meinen Kontakt und wer Interesse hat, kann sich bei mir melden. Das hat natürlich unterschiedliche Dynamik, weil am Anfang, wenn du in diesem Schock bist, denkst du dir, boah, ich will nichts jetzt wissen, ich habe jetzt schon so viel gelesen, das ist nur negativ. Ich probiere den Menschen tatsächlich auch das neue Bild zu geben, weil seit 2017 haben wir eigentlich jedes Jahr eine neue Therapie dazu bekommen. Also es gibt jetzt mittlerweile drei Medikamente, mit welchen man die Erkrankung therapieren kann in Österreich. Und wir können uns echt glücklich schätzen, weil es gibt Länder weltweit, wo die Kinder immer noch sterben an der Erkrankung. Und weil das Gesundheitssystem und Politik entscheidet, okay, die Studie besagt, Lebenserwartung 2 Jahre, zahlt sich nicht aus. Es sind zu wenig Patienten. Es ist ziemlich ein ethisch kritisches Thema, wo jemand dann entscheidet, nein, brauchen wir nicht. Haben wir tatsächlich in Graz auch gehabt. Der damalige Vorstand von der Klinik von LKH in Graz oder von dem, ja, hat genau das gesagt. Nein, das brauchen wir nicht, weil die Studie besagt. Aber die Studie besagt auch, dass eben diese Therapiemittel sehr gute Wirkung haben und als Hämmer funktionieren. Tatsächlich die zweite Therapie wechselt das kaputte Gen, was im Strang fehlt. Und korrigiert, das bedeutet nicht, dass man geheilt ist. Also tatsächlich muss man aufpassen mit diesem Ausdruck, das ist kein Heil- und Wundermittel. Es ist ein Medikament, der einem ermöglicht, das Leben einfach weiterzuführen. Auch wenn es nicht so einfach ist, wenn man zum Beispiel an den Rollstuhl gebunden ist. Und der Unterschied ist nämlich der Zeitfaktor. Es ist tatsächlich so dringend, dass man das sofort nach der Geburt anfängt zu therapieren. Mhm. Weil bei meinem Sohn hat man das gesehen, er hat fast mit ersten Jahr erst die Therapie bekommen. Da ist schon tatsächlich so viel kaputt, also degeneriert. Das kann man nicht mehr wiederherstellen. Bei der Tochter, die dank unserem Sohn, ihrem Bruder, früher diagnostiziert worden ist, die hat die Diagnose mit 2 Wochen bekommen, die erste Spritze mit 4 Wochen. Mhm. Also sie könnte mit uns da spazieren oder Roller fahren und du würdest nie im Leben sagen, sie ist krank. Das merken nur wir Eltern, wenn sie ein bisschen müder wird und holpriger. Das sind so minimale Sachen, wo ich weiß, okay, es ist ein Abstand von diesen Gaben. Sie bekommen jede 4 Monate die Spritze in Sökenmark. Wir machen das auch gemeinsam, also beide Kinder gleichzeitig, damit das quasi erledigt ist. Sie kennen diesen Weg und es ist tatsächlich mittlerweile ambulant möglich, also in der Früh rein und am Nachmittag raus. Sie kennen schon den ganzen Ablauf, auch wenn man das kennt, ist es stressig. Aber ja, sie schenken sich nichts, sind tatsächlich Originalgeschwister, auch wenn das erste im Rollstuhl ist. Sehr dynamisch und voller Energie und Kraft. Und mein Sohn ist so wie ein Sunnyboy im Rollstuhl. Mhm. Wenn man dem sieht, der wird ja herumflitzen und alle begrüßen und fragen, was machst du da? Und sofort schauen, ob er vielleicht wo Drachen findet, weil er ist ein riesen Drachenfan. Ja. Und es ist sicher ein Drachen irgendwo versteckt. Er hat eine riesige Fantasie, wo er sich auch zurückzieht. Mhm. Ist tatsächlich so sein Schutzort, wo er sich ein bisschen Kraft holt von den Fabelwesen. Das, was er nicht hat. Ja, das ist so der Weg gewesen zum SMA-Verein Österreich tatsächlich. Den gibt es immer noch. Wir überlegen gerade, wie wir uns eigentlich neu organisieren. Aber ich bin tatsächlich immer noch Ansprechpartner. Es gibt auch eine sehr große Organisation für alle Vereine, die seltenen Erkrankungen. Fast jede Erkrankung hat Verein in Österreich und es gibt so einen übergeordneten Organisation, wo man anrufen kann und fragen kann, okay, ich habe jetzt diese Diagnose, wo soll ich mich wenden? Gibt es Familien oder gibt es Hilfe? Und ich bin aber auch bei der Pharmaindustrie sehr gut vernetzt, spezifisch auf unsere seltene Erkrankung bezogen. Ich habe Überblick über ein paar andere auch, Muskelerkrankungen, aber logisch bin ich Experte mit in unserem Bereich.
Wie ist das dann konkret, was ihr als Vereinsarbeit macht, wenn ihr zum Beispiel dafür kämpft, dass das in der Neugeborenen-Diagnostik, eine neue Diagnostik eingeführt wird? Wie arbeitet ihr da konkret als Verein dran, dass so etwas passiert?
Ja, in dem Fall war das so, dass man tatsächlich mit der Abteilung für Neugeborenen, angeborene Erkrankungen, Neugeborenen-Screening ist eine spezielle Abteilung in Wiener, AKH, glaube ich. Und dort gibt es eine verantwortliche Ärztin, die das damals entwickelt hat, die das auch betreut. Eine Frau Professor und mit der haben wir Kontakt aufgenommen und sehr viele quasi Online-Meetings, Vor-Ort-Meetings gemacht, tatsächlich auch Pharma separat. Dann die Entscheidungsträger von der Politik, weil tatsächlich ist dieser Neugeborenengesetz in einem anderen Gesetz integriert für Genmanipulation, genetische Manipulation, aber nicht Menschen, sondern an Getreide. Okay. Also es ist wirklich, wirklich alt gewesen, also ist ja auch altes Gesetz. Und es hat sehr viel Zeit gekostet, um herauszufinden, wie man das dort integrieren kann, damit es nicht kritisch wird. Mhm. Und natürlich hat man Probeuntersuchungen gemacht. Man hat 3 Monate oder ein halbes Jahr Kinder gescreent, im Rahmen von einer Studie, um herauszufinden, wie viele Kinder werden entdeckt. Mhm. Und das war die Grundlage dafür. Und es wurden mehr Kinder entdeckt als erwartet, was natürlich schockierend war, weil diese Kinder werden wir dann nie entdecken und die würden genauso landen wie mein Sohn. Mhm. Erst nach einem Jahr kommen sie mit Problemen. Die ersten Anzeichen von der Erkrankung kommen je nach Grad. Da gibt es 4 Typen eigentlich. Mhm. 1, 2, 3, 4. 1 ist pränatal, das bedeutet, beginnt schon im Mutterleib. Mhm. Dann ist 1,5 Jahre ungefähr, Pubertät und dann im Erwachsenenalter. Also was sehr oft passiert ist, das Kind sich ganz normal entwickelt, das ist der Typ 2, anfängt zu laufen, gehen, Fahrrad fahren und ungefähr um 3,5 kommt und sackt das zusammen. Und das ist für die Eltern wirklich schrecklich. Weil du glaubst, okay, das ist gestolpert, das ist ein bisschen zu oft. Und auf einmal, das beginnt vor allem bei den unteren Extremitäten, Beinen offensichtlich zu sein, dass sie abschwächen und man kann nicht mehr aufstehen. Das ist sehr tragisch, weil stell dir vor, du kannst bis 3 gehen und auf einmal kennst du dich nichts aus, wieso das nicht geht. Ja. Und das ist schon das erste Anzeichen, das könnte spinale Muskelatrophie sein. Es gibt ein paar andere auch noch, Dystrophie und Duchenne. Aber spinale Muskelatrophie betrifft gleich Mädchen und Jungs und Duchenne betrifft nur Jungs und ab bestimmten Alter zwischen 9 und 10. Also es gibt da klare Abgrenzungen. Tatsächlich, wenn man ein bisschen sein Kind kennt und beobachtet und merkt, es ist etwas komisch, man sollte tatsächlich auf dieses Intuition hören, das innere Gefühl, da passt was nicht, weil das ist genau das Problem gewesen bei uns, beim ersten Kind. Es hat uns genau null keiner gegeben. Glaubt und das hat mich schon persönlich fertig gemacht. Weil es kann nicht sein, er kann sie ja nicht heben und umdrehen, das ist nicht stimmig. Und das auf die Flügel zu schieben, das hat auch nicht gepasst für mich. Deswegen habe ich weitere Wege gesucht. Ich habe die Motivation gehabt, aber ich bin überzeugt davon sicher, dass nicht jeder so viel Energie hat und manche akzeptieren es einfach, geben auf, dauert zu lange und haben kein Netzwerk, keine Unterstützung, die ein bisschen mitdenkt oder nicht nachlässt, habe ich auch schon gehört. Ja. Es gibt diverse Gruppen und Kulturen, die sagen, okay, ja gut, das ist so. Der Gott wollte das so oder wer auch immer. Ich akzeptiere das so, aber die Kinder sind dann oft nicht gut versorgt. Und in Österreich, also mittlerweile, es wird irgendwie immer schwieriger, kommt mir vor, vom System her, was man als Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung hat. Fürs Kind schaut es noch irgendwie gut aus, aber zum Beispiel habe ich gestern eine Nachricht von der Klassenlehrerin bekommen, wir müssen über das nächste Schuljahr reden, weil es gibt Neuerungen, Kürzungen. Was bedeutet das? Da fängt schon so ein Rad bei mir zu rattern, oh mein Gott, darf er in die Nachmittagsbetreuung noch gehen und wie viele Stunden? Aber es wird auch wenig für die Eltern gemacht, also für die pflegenden Angehörigen, weil das, wir sind ja eigentlich die Hauptpflegekraft. Ja. Die diese Care-Arbeit in einem grauen Bereich macht. Natürlich ist es mein Kind. Nur da kommt dieser schmale Grad von, wenn ich mein Kind komplett pflegen muss und überall die Unterstützung, Entlastung, Assistenzen gekürzt werden, kann ich vielleicht nicht arbeiten gehen. Wie geht man damit um in der Zukunft? Wieso denkt man nicht an diese Gruppe, weil die recht groß ist? Jeder hat entweder ältere Eltern oder ein jemanden zu pflegen, was machen wir damit? Wieso fangen wir nicht an vorzubeugen und sagen, okay, das ist die Diagnose, das ist so viel Care, machen wir etwas für die Gruppe, damit sie das lange machen kann. Das sind vielleicht keine großen finanziellen Mittel, sondern kleine Maßnahmen, die man setzen kann, sogar zum Beispiel therapeutisch. Ideen hätte ich genug, aber... Das umzusetzen, bis das im
System ist. Was bräuchte es, um es umzusetzen?
Ich würde mir zum Beispiel wünschen am Anfang, dass ich mit jemandem reden kann. Also entweder psychosozialer Berater, der kommt, mit dem ich einfach 2-3 Mal sprechen kann, damit man stabil wird. Also Mann oder Frau stabil wird mit in der Phase. Und damit man das Licht irgendwo sieht, okay, es geht doch weiter. Gell? Es ist nicht tragisch, das Kind stirbt nicht sofort, kann aber auch passieren. Was mache ich dann? Also ich möchte das so sagen, wie es ist, weil man muss tatsächlich damit rechnen, es kann auch so kommen, trotz Therapie. Und es ist eben diese Tatsache des Lebens, dass ich jeden Tag aufstehe und ich weiß, oh mein Gott, mache ich die Tür auf, weil es ist auch, passiert auch sehr oft. Immer wieder, dass die Kinder einfach im Schlaf einschlafen und nicht aufwachen. Und es bräuchte eben dieses Onboarding, psychologische Betreuung, wo man sagt, okay, man könnte ja sich was verordnen lassen. Wir haben ja mittlerweile, also die letzten 2 Jahre oder nach Covid, merkt man, okay, das ist tatsächlich mentale und psychische Gesundheit ist doch ein Thema und wir brauchen das und wir dürfen trotzdem was aufschreiben, vielleicht für die Gruppe von pflegenden Angehörigen zwei Einheiten mehr, damit man, oder drei Einheiten mehr extra, aber tatsächlich auch andere Maßnahmen in Physiotherapie. Also wenn ich meinen Sohn nehme, der ist 35 Kilo schwer, 10 Jahre alt, ich muss ihn mehrmals am Tag heben, also ich werde sicher fertig mit meinen Bandscheiben irgendwann. Und ja, ich kann mich um mich kümmern und ich kann Sport machen und ins Fitnessstudio, aber ich kann mir das dann vielleicht nicht leisten. Mhm. Man könnte ja auch Angebote machen, so wie die Arbeiterkammer mit einem Scheck. Ja. Die sind nur so eigentlich Sachen, die es schon gibt. Und man könnte sie ja in ein Package einpacken und sagen, okay Leute, am Anfang für diese Phase haben wir das für euch. Und wenn ihr euch stabilisiert habt, reden wir wieder. Aber tatsächlich bräuchte es auch Menschen, die das machen. Mhm. Lebenssozialberater, Psychologen oder eben Patientenorganisationen, wo man sagt, okay, du hast die Möglichkeit, einmal im Jahr dann über die Situation neu zu reden, wie geht es dir damit? Sehr oft ist es so, dass man sich damit dann arrangiert, man findet ein eigenes System im System, das Leben damit, ein Netzwerk, also das Netzwerk ist ganz, ganz wichtig, das heißt die Familie, die Ärzte, die Therapeuten, Schulen, Freunde, also nach der Diagnose verändert sich tatsächlich sehr oft der Freundeskreis, mhm. Weil wenn du Kind mit Rollstuhl hast, müssen alle Rücksicht nehmen auf eins. Mhm. Und das ist anstrengend. Mhm. Und das ist unangenehm. Aber das Kind nimmt das wahr. Also auf einmal, na, wir können nicht, nein, da kann er nicht mit Rollstuhl fahren. Es kommen diese Aussagen mit Barrieren im Kopf. Und ich erkläre das auch gern so, wir haben so viele Barrieren im Kopf. Tatsächlich wird es reichen, wenn jetzt der Raphael da nicht durchfahren kann über diese Pflastersteine, dann machen wir einen Umweg. Mhm. Wenn der Stein stehen würde und man sagt, da kannst du jetzt nicht mit uns wandern gehen, weil da steht ein Stein, dann finden wir einen anderen Weg. Es mhm. hat selbst bei uns gebraucht Zeit, bis man sagt, okay gut, wir finden eine Lösung. Mhm. Es gibt auf fast alles eine Lösung. Okay, dann machen wir nicht so eine lange Wanderung. Wir machen jetzt Wanderung nur zur Hälfte der Wiese, dann drehen wir um, dann suchen wir den Dracheneier oder sonst was. Aber wir haben auch einen schönen Tag. Er wird sowieso damit, er speziell damit konfrontiert. Er ist ein Thema und ein quasi Problem, weil er im Rollstuhl sitzt. Und es ist für ihn schon genug. Er nimmt das ja selbst wahr. Er wird ja auch deswegen nicht gesehen. Also eigentlich geht es darum, dass so wie die Menschen mit Behinderung, aber auch wir pflegende Angehörige gesehen werden, wahrgenommen werden, dass wir trotzdem was machen und leisten. Und es bräuchte jetzt keine großen Budgets, wo man sagt, okay, ich brauche Spende von, sondern ich brauche eigentlich Maßnahmen, damit ich meine Care-Arbeit leisten kann.
Mhm. Ja. Aber das heißt, das, was du dir wünschst, dann machst du jetzt die Ausbildung, damit du es selber machen kannst.
Genau. Ich würde gerne eine Stimme dafür heben, tatsächlich. Und auch andere motivieren, andere Eltern, die einfach sich angesprochen fühlen, dass man tatsächlich offen davon spricht und kommuniziert, damit man auch diese Gruppe nicht übersieht.
Was passiert denn eigentlich, wenn man selbst als hauptpflegende Kraft, als Elternteil ausfällt, wenn man mal richtig krank ist, eine Grippe hat oder so?
Ja, wie machst du Grippe? Das? Bisschen Grippe ist noch so, okay, man kann sagen, bitte kannst du kommen und oder einkaufen fahren. Also man kann sich kurzzeitig, man kennt es sich selber, noch zusammenreißen. Problematisch wird es, wenn du 3 Tage 40 Fieber hast und tatsächlich nicht mit Finger bewegen kannst und niemand anstecken möchtest. Ich habe bis jetzt keine gute Lösung dafür gefunden im System. Ich habe vor 4 Monaten mir Finger gebrochen. Mhm. Beim Spaziergang mit unserer Hündin, Assistenzhündin Ausbildung, ist einfach, ich habe nichts Spezielles gemacht, ganz klassisch die Hundeleine um das Handgelenk, sie hat nur einfach mit der Leine gerissen, ist passiert. Mhm. Und das war für mich eine reale, kritische Situation vor Weihnachten, wo ich dann notoperiert worden bin und am nächsten Tag friesen verbannt und der Arzt sagt, ja, 6 Wochen nichts heben. Ich sage, wie 6 Wochen nicht heben? Wie soll ich das? Bitte schön, ich habe einen Sohn in Rollstuhl, was soll ich machen? Ja, es ist, wenn Sie schon Hilfe haben. Okay, ja. Natürlich kennen die Ärzte die Umstände nicht sehr oft, woher auch. Und dann habe ich angefangen, das war von Sonntag auf Montag. Da war Gott sei Dank meine Mutter da. Die ist dann ein paar Tage länger geblieben, bis sie, und wir uns organisiert haben, erstmal intern. Aber ich habe gewusst, ich kann den Raphael in der Früh nicht anziehen, ich kann mit ihm nicht auf die Toilette gehen, am Abend nicht ins Bett legen, geschweige denn baden, aus der Badewanne rausheben. Ja, es gibt Hilfsmittel, aber das ist ein spezielles Thema, das würde den Rahmen sprengen. Die Hilfsmittelversorgung und Finanzierung. Allerdings habe ich dann tatsächlich Sozialreferat in unserer Stadt angerufen und ich habe die Dame gefragt, was soll ich machen? Wie soll ich das machen? Weil ja, mein Kind bekommt Familienentlastung, damit er betreut wird und ich entlastet werde, zum Beispiel arbeiten kann. Aber das reicht nicht, weil dann brauche ich Plusstunden. Und die sind, das ist ein kompliziertes System, gekoppelt an Pflegestufe. Und die Pflegestufe ist, sagen wir mal, relativ okay, aber ab gewisser Stufe zahlt man den Selbstbehalt. Und das heißt, das, was man bekommt, wird sofort um 50% gekürzt. Zurück. Also wenn ich selbst eine private Betreuung, Kinderbetreuung organisieren würde, zu teuer und sie werden sie auch nicht heben machen, weil es ist Kind im Rollstuhl, es ist schwer. Sehr viele Menschen haben Bandscheibenprobleme und okay, gut. Der Kindervater natürlich hat unterstützt. Der Opa, der kann leider nicht mehr so gut heben. Und dann habe ich Hilfe angerufen, wenn ich das nennen darf. Und am Anfang haben sie mir auch gesagt, in Hietzendorf leider, also, es gibt keine. Aber eigentlich heißt es mobile Kinderkrankenpflege. Ich sage, ja, es gibt, was bedeutet das, es gibt keine? Ich kann jetzt mein Kind 6 Wochen nicht hin, was soll ich machen? Und wir haben quasi tatsächlich über diese Familienentlastung schon eine Lösung gefunden, aber ich wurde vor zwei Monaten nochmal operiert, weil das korrigiert gehörte. Und ich habe dieselbe Situation gehabt. Und wir haben dann weiter so gemacht. Gell? Aber ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob wir mit diesen Stunden auskommen. Das ist ein richtig großes Management da hinten. Weil es sind nicht nur Menschen, die Familie, die zu uns kommen, das ist ein Netzwerk von eigentlich fremden Personen, die Teil der Familie werden. Und du weißt nie, wer reinkommt. Also das war für mich am Anfang sehr große Umstellung von dem, okay, es kommt jetzt, weiß ich nicht wer, ich kenne die Person nicht, ich muss sie einschulen, ich kann mich nicht vom Fleck rühren, ich weiß nicht, wie sie oder er arbeitet, darf ich mich auf das verlassen? Auch dieses, das war ein Prozess vom Loslassen. Und das teilweise auszublenden, das ist auch das, was mein Sohn macht. Wenn dann an ihm gearbeitet wird, er muss komplett angezogen werden, gepflegt werden, es kann sich gar nicht anziehen, alleine ins Rollstuhl umsetzen, er ist komplett pflegeabhängig, nennt man das. Und das ist für ihn so eigentlich Ausblendung. Gell? Und das habe ich auch lernen müssen, okay, gut, super, wir haben dann eine Lösung gefunden, aber ich muss damit rechnen, es ist nicht mehr die eine Person, sondern es ist jeden Tag eine andere und zwar 4 Wochen lang. Und ich war dann dankbar, aber es wurde mir auch so nett gesagt,
bitte nicht noch einmal.
Ich sage, naja, ich meine, Unfälle passieren, man wird krank, bitte nicht noch einmal, wird schwierig. Ja. Ich mache das ja nicht bewusst. Dass mir sowas passiert. Unfälle passieren. Und man kann das nicht planen, dass jetzt ein Unfall passiert. Also ich würde gern. Okay. Aber ja. Ich bin ein Mensch, der auch gelernt hat zu planen. Ich bin auch gern spontan, aber das ist seit der ersten Diagnose vor 10 Jahren jetzt fast nicht mehr möglich. Spontan. Sagen wir, okay, jetzt fahren wir. Ja, kann man alle einpacken, aber ich muss überlegen tatsächlich, wo fahre ich die Rampe raus? Schaffe ich das körperlich, dass ich große Ausflüge auch ins Augarten mache, zum Beispiel, ja, wo wir gerade sind. Gell? Und das muss ich mir 20 Mal überlegen, ist logistischer Aufwand, aber ja, es ist auch wert, weil wenn die Kinder rauskommen und man sieht sie so happy herumfahren und flitzen, die haben Methode gefunden, Die Kinder, wo sie hängen auf dem Rollstuhl, sie stehen oben auf dem Rollstuhl und es schaut voll cool aus. Semi-optimal, aber darf immer eine drauf hängen. Der Raphael hat mittlerweile gute Versorgung, also mein Sohn. Wofür wir auch dankbar sind. Also ja, es ist nicht leicht, auch mit den Hilfsmitteln. Aber ja, wenn man lernt, wenn man das System kennenlernt und ja, sich organisiert, sich auskennt und miteinander kommuniziert, also das ist eine Kommunikation mit ganz vielen Stakeholdern, Menschen von auch Versicherungen. Es sind so viele Sachen, wo man selbst dran denken muss zwischendurch.
Total.
Und da wäre auch eine Entlastung nicht schlecht, wenn man sagt, okay, ich muss nicht jetzt drum 9 Monate kämpfen, damit er das richtige Rollstuhl bekommt, den richtigen Rollstuhl.
Wir kommen zum Abschluss dieser Folge und da fragen wir immer die GesprächspartnerInnen, wenn sie zurückdenken, also wenn du zurückdenkst an den Moment vor 10 Jahren, wo du das Gefühl hattest, Mensch, mit meinem Kind stimmt was nicht und da irgendwann kam es zur Diagnose und du bekommst die Diagnose. Wenn du dahin zurückdenkst und mit dem Wissen, das du jetzt hast, was würdest du dir mit auf den Weg geben?
Tatsächlich, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich hätte mir damals gewünscht, dass der Arzt selber mir mindestens eine Telefonliste gibt. Von Stellen, wo ich mich melden kann. Also, so wie es bei der Stadt eine Liste von den wichtigsten Nummern gibt, hätte ich so eine Notfallnummernliste gebraucht, wo ich eine psychologische Betreuung, sonst was bekomme. Weil, ja, es gibt das. Ja, man kann googeln. Aber in der Situation ist man wie in Trance und wie in Schock. Und man denkt null. Es geht nur dieser Film im Kopf. Was bedeutet diese Erkrankung? Was macht das mit meinem Kind? Wieso ich? Wieso passiert es uns? Wobei, das ist eine Frage und Situation. Ja, das kann man. Dafür kriegt man nicht Antwort. Man könnte aus spirituellen Seite sagen, das ist die Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe. Und es ist nicht nur so, dass das Kind sich mich ausgesucht hat. Mag sein, aber man muss die Richtung auch ein bisschen offen sein. Das bin ich auch, aber trotzdem, wenn man dann in der Situation ist, ist man komplett ausgeschaltet. Und tatsächlich, ich kann mich erinnern, ich bin dann in der Badewanne gesessen, ich war dann tatsächlich schon 4 Monate schwanger mit dem zweiten Kind, habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und wieso ich? Und es hat Wochen gedauert. Man funktioniert, aber ich hätte auch tatsächlich physisch jemanden gebraucht, der kommt, an die Tür klopft, okay, wir haben gehört, tatsächlich wie Familienzentren oder Frauenservice, einfach ein Service, eventuell an Krankenhaus angedockt, sind Psychologinnen in Gesundheitseinrichtungen auch tatsächlich beschäftigt, der kurz kommt und einmal diesen Moment abfangt, den Raum gibt und haltet und sagt, okay, ja, es ist kritisch, einmal rauslassen alles, weil man geht sehr oft nach Hause mit einem Arztbrief, mit Kind, mit Tränen in den Augen und denkt sich, ja, das ist jetzt Ende. Es ist Ende und es gibt nichts und wer weiß und wo geht die Reise hin? Was bedeutet das? Man braucht eigentlich tatsächlich Menschen, entweder am Telefon oder physisch, der, wo man hingehen kann. Kein Projekt, ein Pilot, wo man sagt, du hast 2x die Möglichkeit, wohin zu gehen, sondern direkt, sofort, so wie Feuerwehr, jemand, der kommt oder die Familien besucht, nach 1-2 Wochen, als sich meldet, sagt, okay, ja, ich sehe dich, ich weiß, es ist schwierig. Ich habe leider nicht vom System so eine Unterstützung bekommen, sondern von einer betroffenen Mutter. Die habe ich kennengelernt über die Physiotherapeutin, die quasi damals, ja, sie schon gekannt hat. Ihre Tochter ist 13 und lebt mit der Erkrankung. Sie hat die Therapie wirklich, sie war das Typ 2, wo das Kind schon angefangen hat zu gehen. Und ist auch ein glückliches Mädchen im Rollstuhl. Hat sich arrangiert mit Leben. Aber zum Beispiel ist meine Freundin alleinerziehend, das ist noch einmal eine Kategorie, das ist die Königsklasse der Schwierigkeit, alleinerziehend, Kind mit Behinderung, Rollstuhl und in einem Bundesland, wo es das Angebot ganz anders ausschaut. Und das ist auch strategisch in Österreich am Anfang schwer zu verstehen, dass jedes Bundesland unterschiedliche Unterstützung hat. Also Unterstützung hätte ich gebraucht tatsächlich. Reale.
Dann bleibt doch vielleicht noch viel, worüber wir in einer anderen Folge sprechen könnten.
Gerne.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du in dieser Folge zu Gast warst.
Danke. Danke, hat mich sehr gefreut.
Das war eine Folge von Pflegende Elternlebensgeschichten mit Martina, Vorstand von SMA Österreich, erfolgreiche Geschäftsfrau und engagierte Mutter von 3 Kindern. Wir bedanken uns beim Verein To Next Inclusion für das Sponsoring dieser Folge. Wir hoffen, euch hat auch diese Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe!
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.